Einige von euch sind verheiratet. Andere haben schon mal jemanden kennengelernt, der verheiratet ist. Und ich möchte als Einstieg eine Frage in meinem Kopf laut bewegen und euch bitten, einfach mitzudenken. Ich bin verheiratet, jetzt seit 20 Jahren. Was ist das Entscheidende in meiner Ehe? Was ist das Wichtigste in meiner Ehe? Was ist das, was der wichtigste Bestandteil meiner Ehe ist? Ist es die Tatsache, dass ich arbeite, Geld verdiene, um meine Familie zu ernähren? Das ist ein wichtiger Punkt. Denn die Bibel sagt, dass wer die Seinen nicht versorgt, schlimmer ist als ein Ungläubiger. Aber macht das meine Ehe aus? Ist das das Bestimmende meiner Ehe? Vielleicht ist es das, dass ich als körperlich Kräftigerer meiner Frau beiseite stehe und ihr helfe mit den Aufgaben, die sie nicht wahrnehmen kann in physischer Hinsicht, also wirklich körperliche Kraft, oder auch als Leiter der Ehe in geistiger Hinsicht. Denn schließlich sagt die Bibel, dass wir als Männer Haupt der Familie sind, Haupt der Frau sind. Und dass wir unsere Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, der sich hingegeben hat für sie. Also werde ich mich auch körperlich aufopfern, in Anführungsstrichen. Das ist wichtig. Aber ist es das, was meine Ehe dominiert und bestimmt, was die Grundfeste meiner Beziehung zu meiner Frau ist? Nein. Ist es das romantische, sexuelle, körperliche? Ja, dass ich versuche, meiner Frau schöne Gefühle zu vermitteln, zu bereiten. Wo doch die Bibel Wert drauf legt und sagt, entzieht euch einander nicht. Nicht einmal mittelfristig im Hinblick, um euch dem Gebet zu widmen, sondern nein, entzieht euch einander nicht und habt den ehrlichen Verkehr miteinander. Aber ist es das, was meine Ehe dominiert, bestimmt, definiert? Nicht wirklich. Ich glaube, was das Wichtige ist, dass Gott gesagt hat, ihr seid eins, ihr seid ein Fleisch. Und dass ich viel Zeit mit meiner Frau verbringe. So viel Zeit wie möglich neben diesen Aufgaben, die ich gerade beschrieben habe, die alle ihre Zeit in Anspruch nehmen. Berufsleben zum Beispiel. Aber dass meine Ehe dann in großer, großer Gefahr ist, wenn ich mit meiner Frau keine gemeinsame Zeit mehr habe. Wenn wir uns nicht mehr aufeinander einspielen, wenn wir nicht mehr miteinander reden, abstimmen, einander erfreuen, uns ins Gesicht gucken und wissen, was der andere denkt. Wenn wir merken, der eine geht da lang und der andere geht da lang. Man hat eigentlich nur noch gemeinsame 4 bis 60 Wände um sich herum, aber man hat keine Gemeinsamkeit mehr. Ich glaube, das wäre das Schlimmste in meiner Ehe. Und ich hoffe und denke, ihr könnt das nachvollziehen. Was hat das in der praktischen Theologie zu suchen? Ehe passt durchaus in die praktische Theologie, ist jetzt aber nicht dran. Sondern praktische Theologie, stille Zeit, Teil 1 ist heute dran. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Ich glaube, dass die Dreieinigkeit ein Vorbild für meine Ehe sein sollte. Und ich weiß, ich werde das nicht 100% hinkriegen, allein schon, weil wir nur zwei sind. Aber ich habe mir überlegt, wie kann ich euch für ein Thema gewinnen, von dem ihr schon alles gehört habt, was man sagen kann? Soll ich ein paar Bibelstellen vorlesen, dass Jesus morgens aufgestanden ist in aller Herbertsfrühe, um sich zum Gebet zurückzuziehen? Soll ich euch das wirklich vorlesen und dann werbend reden, dass es gut ist, morgens stille Zeit zu machen? Soll ich euch sagen, wie wichtig das Wort Gottes ist für euer persönliches Vorankommen? Würde ich euch da irgendwie eine neue Information vermitteln? Nein, würde ich nicht. Und von daher habe ich mich entschieden, aus verschiedensten Gründen, bis hin zu meiner eigenen fehlenden Zeit in der Vorbereitung, das gebe ich ja gerne zu, nein, ich will diesen dritten Block heute mit euch ganz gemütlich, persönlich gestalten. Ich möchte, dass wir miteinander diesen Block gestalten. Und zwar habe ich einen Zweiteiler vor. Und ich weiß nicht, hat sich irgendjemand den Langfristplan der SPGBS angeguckt? Überflogen. Okay, was kommt im November 2012? Aha, okay. 2012? Oh nein. Nee, kommt nächsten Monat. Tesla meine ich. Es gibt auf der Homepage von der Gemeindebibelschule oder auf der Website, um genau zu sein, gibt es die Langfristplanung, welche Themen ich vorhab. Und heute und nächstes Mal würde ich gerne in der praktischen Theologie über stille Zeit reden. Und zwar heute heißt das Motivation zur stillen Zeit. Und der nächste Block heißt Methoden in Anführungsstrichen der stillen Zeit. Das heißt, heute möchte ich eigentlich eine Grundlage schaffen dafür, dass wir beim nächsten Mal einen Potpourri, einen bunten Blumenstrauß von Ideen austauschen. Also nicht ich an euch tausche, sondern Chrissy Crossy, wie mein alter Chef mal gesagt hat. Es heißt Chrissy Crossy, einander teilhaben lassen. Steven, ich denke auch an dich. Du weißt, was wir letztes Mal im Auto besprochen haben. Stille Zeit. Also ich wünschte mir, dass ihr euch, wenn ihr euch entscheidet, das nächste Mal auch da zu sein, dass ihr euch Gedanken macht. Habt ihr etwas aus eurer stillen Zeit, was ihr den anderen mitteilen wollt? Jetzt nicht inhaltlich, ich habe in meiner stillen Zeit über Jesus das und das gelernt, auf der Ebene bin ich nicht, sondern was die Methoden anbetrifft. Wie macht ihr stille Zeit? Und heute will ich mit euch eigentlich anfangen, darüber zu reden, was ist das eigentlich, stille Zeit? Weil auch der Begriff ist kein biblischer Begriff, steht nirgendwo. Jeder füllt ihn anders und mein Wunsch ist A, einen relativ eng gefassten Begriff stille Zeit aufzubohren. Das würde ich heute schaffen. Und dass wir dann beim nächsten Mal, wenn alle sagen, wow, so gut und so groß und so fruchtreich und ermutigend kann stille Zeit sein, dass wir beim nächsten Mal jedem vielleicht 10 verschiedene Dinge nennen, die man machen kann in dieser stillen Zeit oder wie man stille Zeit gestalten kann und vielleicht auch mal ganz anders als sonst gestalten kann, damit ihr eure stille Zeit danach dann entsprechend lebt. Aber heute will ich erstmal anfangen, die neue Begierde danach zu wecken. Ich will gar nicht die Testfrage stellen, wie viel stille Zeit macht ihr? Ich hatte das überlegt. Ich weiß nicht, ob ihr Wolfgang Bühne kennt. Wolfgang Bühne ist so in der Brüderszene ein relativ bekannter Mann, hat auch eine Buchhandlung in meiner Zagen, glaube ich, ansässig. Und Wolfgang turnt auf jeder Brüderparty rum, wie es gibt. Das meine ich nicht so negativ und abschätzig, wie es klingt, aber wann immer es irgendwelche Vorträge zu halten gibt, Wolfgang ist irgendwo da. Ja, Konferenz für Gemeindegründung, jedes Mal mit anschließendem Buchbazar. Und er hat sich eine Sache vorgenommen, das finde ich krass. Jedes Mal, wenn er irgendwo ist, stellt er die stille Zeitfrage. Er verteilt Zettelchen. Es gibt auch modernere Methoden, sowas zu machen, aber er verteilt Zettelchen. Und da steht dann drauf, wie viel stille Zeit machst du am Tag und in der Woche. Und die Dinger sammelt er ein und hat so eine Statistik über die Jahre. Und jedes Mal stellt er am Ende das momentane Zwischenergebnis vor und es ist erschütternd. 5 Minuten pro Tag ist der Durchschnitt. Und dann geht es mir jetzt nicht darum, oh ihr Bösen, ihr habt Gott nicht lieb. Das ist überhaupt nicht meine Ebene, auf der ich denke. Ich sage einfach nur, okay, ich registriere, dass der Mann, der Hunderte, Tausende von Leuten befragt hat, schon einen relativ realen Wert herausgefunden hat. Und das spiegle ich jetzt einfach mal rein, ohne euch nahe zu treten und sage, okay, vielleicht seid ihr auch die 5 Minuten. Wo kommt dieses Knistern her? Es kommt nicht von mir, oder? Irgendwas knistert hier oben. Ich denke, ich rausche hier am Mikrofon mit meinem Rauschebart, aber ist nicht schlimm, jetzt ist schon wieder weg, aber wie eine Störfrequenz. Also ich unterstelle von dem, was Wolfgang herausgefunden hat, dass das einfach die christliche Realität ist. Und dann sage ich mir, es geht jetzt nicht darum zu schimpfen, sondern einfach mal von der Startbasis auszugehen und zu sagen, vielleicht schaffen wir es hier nochmal neu zu motivieren. Einfach nur einen neuen Anschub, denn uns allen ist ja eigentlich auf der Sachebene alles klar. Ich könnte sagen, Steven, Zettel verteilen, alle schreiben eine halbe Seite, warum stille Zeit? Und ihr würdet was hinkriegen. Und das wäre biblisch fundiert vermutlich. Aber von dort zur Praxis ist ein Problem. Und deswegen würde ich gerne heute motivieren, dass wir einfach sagen, ich will es nochmal neu probieren. Ich will einfach nochmal zum 141. Mal anfangen, meine stille Zeit neu zu gestalten. Möchte sensibilisieren dafür und möchte, dass wir Lust haben. Dann haben wir 4-5 Wochen Zeit. Ich weiß nicht, wann die nächste Gemeindebibelschule genau ist. Und dann würde ich euch gerne in dieses hoffentlich entstandene Loch oder diesen Wunsch Ideen reinschmeißen, was man denn alles machen kann. Denn stille Zeit, nach meinem Empfinden, ist nicht Januar, was haben wir heute? Stille Zeit für mich jetzt nicht, dass ich lese, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und weicht mit seinem Herzen vom Herrn, Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Und wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Und was sagt Ulrike Wagner-Rau dazu? Auf dich zu hören, Gott führt über ausgetretene Pfade hinaus. Schenke mir Kraft zu tun, was ich fürchte, zu gehen, wohin ich nicht will. Schenke mir Mut zu mir selbst und Liebe für die anderen durch Jesus Christus. Bundesplatz.
Oh, ich muss aussteigen. Ich weiß, was das Leute machen und mir, liebe Freunde, machen es auch so. Und wenn das das Letzte ist, was du am Tag hinkriegst, dann ist es das. Ich sage nicht, das ist schlecht. Ich sage mir nur, das ist nicht stille Zeit. Das ist okay. Ich stehe auch an der Bushaltestelle mit meinem Handy und lese Bibel. Man muss die Zeit nutzen. Aber stille Zeit ist was Cooles. Ich finde es richtig toll. Und ich ärgere mich immer, wenn ich entgegen aller Grundsatzbeschlüsse, und ich bin eigentlich ein konsequenter Mensch, ja, und trotzdem entgegen meiner Grundsatzbeschlüsse es morgens nicht schaffe, an meinem Schreibtisch vorbei erstmal in die stille Zeitkammer zu kommen, sondern am Schreibtisch starte schon mal den Rechner. Starte schon mal Outlook. Ruf schon mal die E-Mails ab. Und dann noch ein Ping, guck nur mal kurz rein und bin ich in meinem Arbeitsleben drin und habe es nicht geschafft, die 3,5 Meter hinter zu gehen, wo stille Zeit, Ruhe und so weiter ist. Ich kenne das aus meinem Leben. Ich möchte euch motivieren, eure stille Zeit einfach mal zu sagen, okay, ja, ist ein bisschen gerade eingeschlafen. Eigentlich weiß ich, dass es richtig ist. Ich will nochmal neu probieren. Okay? Das ist so ein bisschen mein Ding. Frage an euch. Was ist stille Zeit? Wie definiert ihr das? Ihr müsst jetzt keine Bibelstellen zitieren, einfach nur so. Was ist stille Zeit? Gespräch mit Gott, okay. Das heißt, du betest zu ihm.
Gemeinschaft mit Gott. Zeit mit Gott verbringen.
Okay, lass es praktischer werden. Zeit mit Gott verbringen. Da sprichst du die Zeitebene an, aber was machst du dann genau da? Sie würde beten. Okay, und jetzt nicht um es negativ zu hinterfragen, sondern um es zu verstehen, wie hörst du auf Gott? Also du sagst, du willst ihn zu dir reden lassen, damit meinst du ja nichts Audielles oder Auditives, keine Ahnung, also nichts über die Ohren kommendes, sondern wie, du bist einfach schweigsam für 5 Minuten und guckst, was für Gedanken aufkommen. Wäre es das?
Das spannende Thema, wie redet Gott, ja? Wie erinnert man, was Gott redet? Das ist ein bisschen in den Rahmen gesprengt, aber immer wird ganz knapp gesprochen. Es hat einen ganz kleinen, ziemlich subjektiven Anteil, dass man in der Bibel sieht und ein Wort spricht einen besonders an und man merkt, okay, das ist jetzt von Gott zu mir gesagt und Gott fühlt einen oder macht einen auch etwas besonders aufmerksam. Ja?
Mhm.
Dann, dass einem im Gebet ihnen klar wird. Das ist so ein Punkt. Das mit dem Gebeten hier, dass ich irgendwie weiß, okay, das ist jetzt dran und das ist der Weg. Einfach dieses Getroffenwerden von Gott. Das kann auch durch andere sein, aber wir sind jetzt gerade bei stiller Zeit, also von daher, das sind die beiden Hauptpunkte, würde ich denken, dass man in der Bibel liest oder dass man betet und irgendwo von Gott getroffen wird und merkt, okay, das ist der Weg.
Also, was die Tätigkeit da betrifft, beten, Bibel lesen und dann passiert vielleicht hoffentlich irgendwas. Irgendwelche Dinge kommen an Gedanken oder irgendwas. Okay?
Steven, was machst du denn als Erster in deiner stillen Zeit?
Musst du nicht sagen, wenn passt jetzt nicht ins Thema.
Okay,
passt nicht ins Thema.
Also ich glaube, dass das klassische Verständnis von stille Zeit ist, dass wir in der Bibel lesen und danach beten.
Auch mal eine Predigt hören. Also würde ich auch noch dazu zählen.
Mhm.
Also ich lade mir auch manchmal auf ein Handy eine Predigt und höre die und mache mir dann Gedanken, kann die auch nochmal zurückspulen und so. Würde ich schon auch zur stillen Zeit zählen.
Mhm. Predigt hören.
Also jetzt, aber alleine. Also ich würde jetzt nicht, wenn ich morgen zum Gottesdienst gehe, dann als stille Zeit sehen.
Ist auch nicht still. Zumindest nicht in meiner Gemeinde. Das wäre die laute Zeit.
Ja. Zum Verständnis.
Gehört Bücher lesen zur stille Zeit? Also jetzt meine ich geistliche Bücher.
Also würde ich eben genauso eben auch so eine Andacht hören und einfach mir mal alles abschalten und wirklich mich auf Gott konzentrieren. Und also und da kann ich auch ein gutes Buch dazu nehmen.
Mhm. Klauser 2 sagt mir, sagt, ich will den einen Punkt nicht vergessen, aber der wichtigere Punkt jetzt war, ein Buch lesen, ja.
Dieses Abschalten, das ist für mich auch immer wieder auch wichtig. Ich versuche immer wieder regelmäßig, ich kann das selbst ganz oft machen, einfach mal selber allein zu erzählen gehen, auf einer Tür zu sein und einfach über Sachen im Beginn einfach nachzudenken und zu gucken, ob das alles noch so ist, wie Gott sich das auch vorstellt, wie er richtig ist.
Das geht sehr in die Richtung, die Volker beschrieben hat, mit Gott sich unterhalten. So würde ich das auch sehen. Wobei du dich aus dem Raum hinaus begibst, irgendwo, wo du ungestört bist und nur Vögel um dich herum zwitschern oder Rehkitze neben dir rumlaufen. Okay, weiter.
Ich singe gerne auch einfach Lieder. Also um auch einfach zur Ruhe zu kommen. Also gerade wenn ich merke, dass der aufgewühlt ist oder der Tag, der nimmt mich gefahren, dann fange ich einfach an, einfach mal zu singen und dann merke ich halt, dass ich dann auch da Bedürfnis habe, auch einfach weiterzumachen. Mehr zu machen.
Mhm. Ja, also, das kann ich also auch sagen. Halt auch als sehr positiv empfunden. Ich früher mal noch an meiner Bohrmaschine gesessen habe, ist schon sehr lange her. Und dann eben tausend von Löchern gebohrt habe und dabei dann einfach so Loblieder, die mir so in den Kopf gekommen sind.
Beim Bohren in der Wand?
Nee, an der Bohrmaschine, also Ständerbohrmaschine,
also, okay.
Und dann eben tausende Löcher in irgendwelche Teile.
Du, okay, also eher.
Genau.
Ja.
Und da dann einfach sind dir irgendwelche Loblieder in den Sinn gekommen und wieder dem sehr viel Lärm, da kann man dann auch laut singen. Das habe ich persönlich so als sehr positiv immer empfunden. Ja, also,
okay.
Geht auch gut beim Singen.
Ja.
Ist das stille Zeit? Ihr seht, ich versuche die Moderatorenrolle zu übernehmen, um euch zu beteiligen.
Ich bin schon. Also, weil mich das auch oft dann anregt, einfach über die Lieder nachzudenken. Mhm. Was darin, also, was man wirklich sehen kann.
Ja.
Und danach sehe ich dann auch. Also, ich kriege halt dann auch an.
Ist stille Zeit nicht auf? Wenn Gott zu einem redet, oder?
Versuch mal eine Aussage zu formulieren.
Also zum Beispiel, auf dem Weg zur Arbeit habe ich jetzt ziemlich so mit Gott gehadert über eine bestimmte Situation. Und irgendwann hatte ich aber plötzlich unerwartet, aus unerklärlichen Gründen, ein Loblied im Herzen.
Mhm.
Und der Ärger war verflogen.
Mhm.
Und also ich sag mal, für mich definiere eigentlich stille Zeit so ein bisschen auch darüber, dass ich Gott erlebe. Oder erfahre. Ich weiß aber nicht, ob das unbedingt richtig ist.
Aber ist das nicht mehr Leben einfach mit Gott?
Na, für stille Zeit sollte auch Leben mit Gott sein, ne?
Ja, also dass ich in meinem Alltag Gott erfahre, das hoffe ich. Also.
Mhm.
Wenn man sich dann so explizit nochmal hinsetzt und sich irgendwie Zeit nimmt oder so, das würde ich jetzt mehr als stille Zeit definieren.
Ich könnte aber auch einfach so spazieren. Also soll ich mal zur Arbeit gehen und nicht mit Gott schimpfen.
Ich mach noch hadern. Ja. Nee, danke für die Offenheit. Ich finde das wertvoll.
Also ich finde es wichtig, dass man in der Stillzeit so sein inneres Ohr einfach in diese Richtung schult, dass man halt so eine Ruhezeit nimmt. Dann den kognitiven Typ, der auch gerne so ein zweites Buch dann noch sogar neben zu liegen hat, wenn man das dann da ist. Sind wir zusammen so ein inneres Ohr schuld, dass man, wenn man dann unterwegs ist und woanders ist, anderes noch, und vor allem die Leute einen bereden, dass man dann genauso eine Stimme Gottes damit hört und auch wieder schalten kann.
Das heißt, geht ihr mit einer Erwartung in die stille Zeit? Also in Bezug auf Hinkommenszeit fast? Zum Thema einfach normal leben. Heißt das, dass die stille Zeit explizit eine Erwartung ist, die wir dann haben an Gott?
Müssen die Leute hier beantworten. Ja, genau. Habt ihr Erwartungen an eure stille Zeit? So war deine Frage, oder?
Ja. Mhm. Wenn man sich irgendjemand trifft, ja, oder zusammen mit jemandem ein Bier trinkt, wenn ich mein Wort noch quatsche, die ganze Zeit voll, dann kannst du auch der Lauch machen. Das ist auch total nett. Ich denke, genauso ist es mit stiller Zeit. Ja? Dass es schön ist, ja, dass der was zu sagen hat, aber Gott auch mal was sagt, ist auch schön.
Lesen in der Bibel, lesen in Büchern. Beten Richtung Gott. Lieder singen, drüber nachdenken, im Gebet reagieren. Gott, gleich, was Hans-Jochen sagte, Gott auch einfach mal die Dinge sagen, die einem querliegen, hadern, schimpfen, würde ich vermuten, so zu vermeiden, aber ich weiß, was du meinst, ist ein Unterteil von Beten, ist das stille Zeit?
Wenn es stille Zeit nach dem Schwimmen nicht gibt, definiert das doch jeder von uns selbst, oder? Und dann fragt mich dann auch, was Wolfgang Kühn zum Beispiel abfragt. Wenn jeder ein anderes Verständnis davon hat.
Dann antwortet jeder erstmal subjektiv und trotzdem kommen 5 Minuten bei raus. Also ich fürchte, dass die meisten Leute dann eher... Ist egal. Also die Statistik ist erstmal eine Statistik und du weißt ja, 83% aller Statistiken sind gefälscht.
Es gibt ja Brüder, die sagen, die stille Zeit musst du einfach, die musst du in dein Leben einplanen. Und wenn du sagst, morgen so früh um 8 oder abends um 5 oder nachts um 10, aber eine gewisse Zeit solltest du dir für Gott nehmen, indem du dich hinsetzt. Und es ist ja auch gar nicht so, dass man immer was kriegt oder immer was liebt. Aber man soll es tun und daran geht alles zugrunde. Ich kann nicht so nach Zeitplan leben.
Nach Uhr, nach Bäcker.
Ja, das kann ich, muss ich auch nicht mehr, mit 72. Aber ich glaube, das ist schon für manche doch sehr wichtig, dass sie es machen. Ich mache es jetzt, wenn ich Lust habe und das ist gut, wenn man es mal zu mir nicht. Wenn es dann danach geht, Predigten zu hören oder Lieder zu hören oder Bücher zu lesen, keine Bibel, sondern Christliche, dann mache ich ganz viel Schule.
Gemeindebibelschule?
Ja, das mache ich jetzt auch.
Dann habt ihr 3 Stunden mehr in eurem wöchentlichen Gelehrten. Also, ich glaube, die Richtung wird klar und Heike hat es natürlich auf ihre übliche Art gleich entdeckt. Wenn der Begriff nicht definiert ist, wie wollen wir dann hier eine gemeinsame Linie finden? Worauf ich hinaus will, ist, dass wir einfach mal reflektieren, was erwarten wir von der stillen Zeit? Und zwar ja auch die Frage, die jetzt von Norman kam. All das, was genannt wurde, findet statt im Heiligungsleben. Also im Leben eines Christen, der noch an Gott interessiert ist. Ja, ob das das Hadern ist, das Freuen, das Lieder hören und drüber nachdenken, Bibel lesen, beten mit Gott. Das alles ist richtig. können Gottesdienste besuchen mit reinpacken, mit Ungläubigen reden und irgendwann merken wir, naja, so richtig stille Zeit ist es das dann auch nicht mehr. Weil als er mit seiner Bohrmaschine anfängt, dachte ich, das ist für mich nicht mehr stille Zeit. Trotzdem ist es eine richtige heilige Übung, es im Alltag so zu machen. Ja? Von daher, ich will gar keine Grenze zementieren. Bis hierhin ist es stille Zeit und danach ist es nur noch laute Zeit. Darum geht es mir nicht. Aber zu sagen, alle reden von stiller Zeit, alle sagen eigentlich auch, dass es sein müsste. Und wie du richtig sagst, einige sagen, man muss stille Zeit haben. Ich bin noch nie so an meine Ehe rangegangen. Ich muss mich mit meiner Frau treffen. Ja, also von daher denke ich, wer ein Gebot braucht, hat schon Grundproblem. Was ihn hindern wird, das Gebot auch zu leben. Aber lass uns vielleicht nochmal die Frage gemeinsam miteinander verfolgen, die Norman aufgeworfen hat. Was erwarten wir von der stillen Zeit? Wir haben unterschiedliche Aussagen gehabt hier im Raum dazu. Wann würdet ihr eure stille Zeit als eine gute stille Zeit gehabt beschreiben?
So gut ist für meine Beziehung, oh
Gott. Okay.
Ich habe es akustisch nicht verstanden.
Wenn meine stille Zeit die Beziehung zu Gott besser macht.
Okay. Das kann durch ein Buch passieren, das kann durch ein Lied sein, was mich in die Anbetung führt. Das kann auch sein, dass ich einfach nur sitze, über Gott nachdenke und dann bete. Okay. Wie bitte?
Wenn sie stattgefunden hat.
Eine gute Zeit ist eine, die stattgefunden hat. Nur eine existente stille Zeit ist eine gute stille Zeit. Okay. Grundvoraussetzung?
Gerade diese Grundvoraussetzung, weil ich habe ja nun wirklich viel Zeit. Und ich nehme auch immer vor, oder ich mache auch jeden Morgen meine stille Zeit, in der ich die Bibel lese und bete. Aber ich bin da auch sehr ehrlich. Oft bin ich eigentlich gar nicht stille vor Gott, weil ich schon wieder viel eher dann denke, naja, hoffentlich ist die Zeit jetzt bald vorbei, damit du deine Zeitung lesen kannst oder so, ja. Oder jemand anders sind vielleicht schon wieder die anderen Dinge, die einen beschäftigen wollen, wo man vielleicht Dinge auch erledigen muss. Und also ich muss sagen, deshalb, klar, an der Bohrmaschine war vielleicht laut, aber da habe ich mich schon gerade vorhin eben gefragt. Ich denke, da war ich manchmal ruhiger und stiller vor Gott, ja, als wenn ich zu Hause eben jetzt sitze und eigentlich stille Zeit machen will. Weil ich da dann Zeit hatte, oder eben auch hier, wenn wir diese Gebetszeit haben hier über Wochenende, da nehme ich mir die Stunde vor und weiß, da kommt dann eigentlich nichts. Und wenn ich sage, ich bin die Stunde hier, dann mache ich das auch. Und dann habe ich viel mehr innere Stille, auch wirklich auch Gott zu begegnen, also oft öfters mehr, als wenn ich es zu Hause mache.
Okay.
Ja, und ich denke, das ist eben wichtig. Ich meine, ich kann zwar stille Zeit äußerlich machen, aber bin ich dann wirklich still vor Gott?
Manchmal kenne ich auch so, dass wenn ich stille Zeit mache, dass der Bibeltext überhaupt nichts sagt. Also ich habe dann da steht, okay, und zwar ist das, also du hast was gelesen, du hast mit ihm geredet, aber irgendwie frage ich mich nichts draus entnommen. Also geht es auch manchmal. Es ist nicht immer so, dass man irgendwie nur abgelenkt ist, klar, es ablenken kann ich auch, dass ich schon beim nächsten, wenn in der nächsten Aktion bin, was ich als nächstes mache, was ich als nächstes esse oder koche oder so. Ich kenne es auch, dass manchmal einfach das Lesen, denn okay, du hast es jetzt gelesen. Also es sind also auch Leute, sondern nicht nur Geschichtsbücher an den Kindern, sondern überlegst auch, was nehme ich jetzt daraus? Keine Ahnung, dann redet man. Also Effizienz wäre auf jeden Fall auch Verbesserung so richtig.
Effizienz in der stillen Zeit. Würdet ihr den Begriff verwenden?
Würde ich in keiner Beziehung verwenden.
Haben wir heute effizient miteinander geflirtet? Es hat nur 7,5 Minuten gedauert, bis ich einen ersten Kuss von dir bekommen habe, Schatzi. Entschuldigung, ich will dich nicht ins Lächerliche ziehen. Es soll jetzt ein offenes Gespräch sein und wir hangeln uns, das ist Brainstorming, von einem Begriff zum anderen, um ein bisschen was rauszufinden. Ist denn eine stille Zeit, in der ich scheinbar nichts gelernt habe, eine schlechte oder eine gute stille Zeit? Oder sagst, Beziehung muss vorangekommen sein? Norm sagt, ich lese den Text und bin nicht vorangekommen. So what? Streichen? Weitermachen?
Eine Beziehung heißt ja nicht, dass ich vorankommen muss.
Ich hätte dich so verstanden, du sagtest vorhin, eine gute stille Zeit ist eine stille Zeit, wo du deiner Beziehung mit Gott vorangekommen wärst.
Ja, wo die Beziehung verbessert ist, aber das heißt ja nicht, dass ich was gelernt haben muss, sagen wir es so.
Aber das Bibellesen hat ihm weder was Kognitives gebracht, was Verstandesmäßiges, noch sonst, noch hat es ihn in der Beziehung oder in der Emotion gegenüber Gott vorangebracht. So hatte ich dieses eine Beispiel verstanden.
Ja, gut, das weiß Norman ja vielleicht auch gar nicht. Das weiß man ja auch selbst vielleicht gar nicht. Ich lese was und das kann ja irgendwann mal wieder auftauchen. Mhm. Oder, also das kann ich gar nicht so beurteilen.
Also dein Rat an Norm wäre, auch wenn das jetzt mal 3-4 Tage scheinbar nichts gebracht hat, und ich hatte eben schon mal das Wort scheinbar verwendet, achte doch sowas, trotzdem weitermachen, wäre das dein Rat an ihn?
Ja, natürlich.
Bist immer für eine Überraschung gut, Heike.
Also das würde ich auf jeden Fall aussagen. Mhm. Festhalten, weitermachen, auch wenn eben mal vielleicht eine Woche scheinbar nichts bei rausgekommen ist. Aber ganz zu sagen, das einfach zu streichen, das wäre.
Es wäre was?
Noch schlechter.
Noch schlechter. Mhm. Ich hatte affig verstanden. Das hat mich gewundert, dass du so ein Wort verwendest. Dafür bin ich doch eigentlich gut.
Muss ja nicht immer was bringen. Also, wenn es mir nichts gebracht hat, vielleicht bringt es mir nichts, aber Gott hat es was gebracht. Immerhin hat ein Mensch, sein Geschöpf, ihm Zeit geopfert in dem Sinne oder gebracht. Vielleicht hat es Gott gefreut, wenn es auch mich nicht gefreut hat.
Jetzt öffnen wir eine neue Tür. Sehr schön. Wir haben
Gott möchte uns ja verändern, er möchte unser Wesen verändern, unser Denken verändern, auch unser Gefühl und Empfinden verändern. Aber Gott handelt meistens ja nicht so von einem 5 Minuten auf die nächsten 5 Minuten, dass man nach einer stillen Zeit meistens feststellt, so, jetzt hat Gott mich verändert, jetzt geht es immer da rein, sondern oft würde ich sagen, ist das ja ein langsamer Prozess, dass man rückblickend nach einem Jahr und dann vielleicht sagen kann, hey, ich habe jetzt in diesem Jahr mich stark mit der einen Thematik beschäftigt oder Gott hat an diesem Charakterzug von mir gearbeitet. Weil in meinen jüdischen Situationen einzelne Sachen gezeigt hat, dass er meine Persönlichkeit stark noch verändert hat. Ich denke, das ist es und das kann man auch gar nicht an den einzelnen Stimmen festmachen. Mhm. Ich fürchte, es ist zum größten Teil eine Disziplin, die dahinter steht, wo man dann rückblickend vieles als positiv bewertet und entdeckt.
Im Rahmen eines Theologiestudiums musste ich Griechisch lernen, griechische Grammatik. Und ich habe einen tollen Lehrer. Das ist ein Buch, nachdem ich gelernt habe. Und der es geschrieben hat, ist einfach toll. Meine Form von Pädagogik. Krass. Also ich liebe diesen Mann. Und was er so alle 3-4 Kapitel klar macht, ist, du befindest dich gerade wieder in dem, was ich The Fog nenne, der Nebel. Du liest dieses Kapitel und du hast den Eindruck, du bist im tiefsten Nebel. Du blickst nicht durch. Du liest, verstehst und raffst trotzdem nicht. Dachtest, du hättest es verstanden und du merkst, nee, ich muss aufhören. Ich habe keine Chance, ich blicke nicht mehr durch. Und er sagt, das wird jetzt passieren. Also er kennt so bestimmte Punkte, wo jeder griechische Student mal einknickt. Und ich dachte, ich habe es gerafft und jetzt kommt wieder eine neue Ausnahme. Und er sagt, du bist jetzt im Fog und mein Rat ist, geh 3 Kapitel zurück. Da hattest du den Fog schon, also das ist ein englisches Lehrbuch, deswegen Fog. Du warst vor 3 Kapiteln schon mal im Fog. Lies das Kapitel nochmal durch. Es ist dir alles hell klar, was da steht. Obwohl, als du da warst, dachtest du, das werde ich nie kapieren. Und deswegen, versuch so viel du kannst aus diesem Kapitel mitzunehmen, lern deine Vokabeln, lern die Grammatik, die in dem Buch, in dem Kapitel vermittelt wurde, und geh weiter. Und irgendwann werde ich wiederkommen. Und du wirst dich wieder in einem Befolg befinden. Und dann werde ich dir sagen, komm hierher zurück. Und du wirst sagen, ey, so schwierig war das gar nicht. Genauso geht es meinen Kindern, die Klavierunterricht haben. Wir haben eine gute Klavierlehrerin, meiner Meinung nach, die neben musikalischen Stücken, die sie üben müssen, Fingerkraftübungen haben. Und dann alle rauf, runter, mehr, größere Sprünge. Ganze Hefte für 20 Euro, das Heft mit 20 Seiten, Fingerkraftübungen. Es klingt nicht besonders musikalisch, sondern es geht nur darum, die etwas schwächeren Finger zu trainieren, die Spreizung zu trainieren und all das. Und wenn sie das spielen, finden sie es total ätzend. Was mein Sohn jetzt macht, der jetzt ein paar Jahre Klavierunterricht hat, er liebt es, zurückzugehen zu den alten Stücken, die ihm irgendwann mal Kopfschmerzen bereitet haben. Und bei ihm war in der Regel dann eher so, lassen wir es, fuschen wir schnell hin. Und jetzt spielt er sie gerne. Und ich glaube, das ist das, was du mit Disziplin und langer Kontinuität zum Ausdruck bringst. Ja, wir bleiben stecken. Ja, wir haben keine Lust. Geben wir es zu. Ja, wir haben tolles Unverständnis und wir sind in einem sündigen Körper, der uns wegzieht. Ich finde es entsetzlich und das klage ich Gott auch. Ich bin in der Gebetszeit und plötzlich kommen mir böse, unehrenhafte, also unmoralische Gedanken. Ich sage, was ist denn das? Ich stehe hier vor dem Thron Gottes und ich weiß auch, dass ich in diesem Thron bin gerade, ja? Und plötzlich driften meine Gedanken in eine Richtung und sage, hallo? Ist doch bescheuert. Ja, das ist der Status. Wir sind in diesem sündhaften Körper und wir haben sündhafte Triebe in uns und der zieht uns weg. Und jetzt ist die große, große Frage, wollen wir diszipliniert sein, weil wir wissen, dass das Wegdriften auf jeden Fall schlecht ist, oder wollen wir draufbleiben? Oder in dem griechischen Beispiel, wollen wir im Fog bleiben, im Nebel und sagen, wir gehen jetzt weiter und vielleicht bringt mir die Stelle nichts. Und ich fand das sehr gut, was du gesagt hast. Vielleicht bringt sie uns später etwas. Dass uns der Heilige Geist, von dem gesagt wird, dass er uns später an das erinnern wird, an alles erinnern wird, was Jesus gesagt hat. Das ist ein Zitat, was erstmal gilt für die Jünger, die ja auch gerade für das Werden von zwei Evangelien verantwortlich sind. Aber der Heilige Geist erinnert uns an das, was Christus gesagt hat. Und da wir Christus nicht persönlich hören, sondern ihn über sein Reden in der Schrift hören, wird der Heilige Geist uns auch an Dinge erinnern, die wir irgendwann mal gelesen haben. Von daher stimme ich euch allen zu. Ja, weitermachen. Es ist Nebelbank, wunderbar, wir fahren trotzdem weiter geradeaus. Wir bleiben auf dem Kurs, vielleicht bringt es momentan nichts. Und jetzt würde ich gerne deine Schiene weiterverfolgen, Daniel, die ich Gold wert fand. Momentan war das Reden und das Denken erstmal, was bringt es mir? Ich sage nicht, dass es falsch ist, aber das ist nur eine Ebene, nur eine Richtung. Und du hattest jetzt gesagt, vielleicht hat es ja Gott fröhlich gemacht, vielleicht hat es ihn erfreut. Vielleicht hat er irgendwas davon, dass sein Geschöpf sich Zeit genommen hat für ihn. Und darüber würde ich gerne noch ein bisschen nachdenken mit euch. Habt ihr dazu Beiträge? Ich bringe euch ein Beispiel, was scheinbar vom Thema ablenkt. Ich habe mir bei manchem evangelistischen Gespräch, das ich geführt habe, die Frage gestellt, was hat es gebracht? Derjenige hat sich nicht bekehrt. Man redet jetzt seit 20 Jahren, also ich denke da gerade an meine leiblichen Eltern.
Die Erde Gottes ist in jedem Fall gemehrt worden dadurch. Also wenn jemand von Jesus erzählt, wenn er sich bekehrt, sowieso, die Erde Gottes hat ein neues Kind, wenn er sich nicht bekehrt, ist seine Gerechtigkeit gewachsen. Immerhin ist da ein Mensch, der weiß Bescheid. Gott hat noch mehr Recht. Er hat noch deutlicher zu den Menschen gesprochen, ist noch mehr gerecht. Ja. Der andere muss, wenn er vor Gott steht, noch beschämender zugeben, stimmt bloß recht.
Ja, genau. Wie laut?
Du warst gehorsam.
Zweite Antwort, völlig richtig. Ich will die nur nochmal wiederholen. Für mich persönlich war einer der Punkte, und das klingt jetzt ein bisschen gemein, ich wünsche mir, dass meine Eltern sich bekehren. Ja, das ist ganz klar mein Wunsch, es ist auch Gottes Wunsch. Aber wenn mein Vater irgendwann vor dem himmlischen Richterthron steht und anfängt, seine Argumente zu bringen, die er mir gegenüber mal bringt, dann würde Gott sagen, nein, ich bin der gerechte Richter. Und dein Sohn hat es dir versucht zu erklären und du hast ihm nicht zugehört. Deswegen ist mein Urteil umso gerechter. Also es ist gerecht, man kann gerechter nicht steigern. Aber mein Handeln, auch wenn irdisch fruchtlos, trägt dazu bei, dass er gerecht ist in seinem Richten. Und da habe ich gesagt, es gibt noch diese andere Ebene. Ich darf nicht auf die direkte Frucht, die mein Handeln direkt auslöst, achten, sondern es gibt noch diese himmlische Sphäre. Wir lesen in der Schrift davon, dass die Engel, die Angelologie werden wir auch irgendwann noch später haben, dass die Engel auf die Erde gucken und genau beobachten, was hier abgeht. Und Engel, da gibt es ja zwei Formen von, die Guten und die Bösen. Ja, die Bösen werden dann Dämonen genannt, aber es sind auch nichts anderes als Engel erstmal. Und dass die hier schauen, wir sind ein Schauspiel für die Gnade Gottes. Das heißt, wenn wir hier gehorsam, war Helens Kommentar, wenn wir hier gehorsam wandeln, ganz allgemein, aber auch im Hinblick, dass wir Anbetung versuchen auszuüben, selbst wenn wir gerade keinen Bock drauf haben, wenn wir gehorsam wandeln, dann ist das ein Schauspiel. Wir werden irgendwann zum 18. Buch des Alten Testamentes zu Hiob kommen. Da reden wir eigentlich nur von Schauspiel. Satan und Gott machen eine Wette und Satan denkt, er kann Hiob eins reinwürgen und schon wird die Ehre Gottes in Luft sich auflösen und das Gegenteil ist der Fall. Am Boden kraucht nur der arme Hiob rum, dem es ganz schlecht geht. Denn nicht er weiß, warum ihm das Ganze passiert, aber Gott verherrlicht sich an der Situation und Satan muss am Ende zugeben, oh, der hat dich wirklich lieb. Nicht nur, weil du ihn gesegnet hast, sondern der liebt dich wirklich. Weil du es anscheinend wert bist, geliebt zu werden, selbst wenn du keine guten Gaben bereithältst. Und von daher, lasst uns bei allem immer noch vor Augen haben, es gibt diese himmlische Welt, die etwas betrachtet. Und der Wichtigste in dieser himmlischen Welt ist natürlich der Vater oder der Sohn oder der Heilige Geist. Dass wir an der Stelle auch nochmal überlegen, okay, meine stille Zeit, wie auch immer ich sie jetzt genau fülle, mit welchen Aktivitäten, inwiefern erfreut das Gott? Wenn Michi nach einem Lied, das sie hört und was sie auf Gott ausgerichtet hat, Gott preist, oder wenn der Dünnbrettbohrer Loblieder singt, wenn es laut ist in der Halle, er lobt Gott und Gott freut sich darüber. Gott sucht solche, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Und wenn das jemand tut, hey, Match, passt. Also von daher, ich verstehe den Frust, es hat nichts gebracht. Wir müssen es sprachlich formulieren, es hat mir scheinbar nichts gebracht. Über die Formulierung scheinbar deute ich an, es könnte sein, dass es später etwas gibt, was hier schon die Grundlage findet. Und mit mir sage ich, es gibt noch andere Ebenen. Vielleicht hat es Gott etwas gebracht. Und ich glaube, diese Tatsache, dass wir nicht nachlassen im Gebet, ist ein Punkt, den Gott erfreut. Deswegen hat Jesus diese Geschichte gebracht mit der Witwe und dem Richter, der ungerechte Richter, der sich keinen Bock hatte, sich um die Rechtsangelegenheiten der Witwe zu kümmern. Und Jesus sagt, nein, sie ist immer wieder hingegangen, hat immer wieder genervt, bis der Richter irgendwann gesagt hat, ey, die Tante nervt echt ab, ich werde hier mein Urteil fällen und dann ist gut. Und diese komische Geschichte benutzt Jesus, um seinen Jüngern klarzumachen, dass sie nicht ermatten sollen in ihrem Gebet. Offensichtlich hat Gott ein Interesse daran, dass wir trotz Widrigkeiten nicht ermatten im Gebet. Dass wir, obwohl es uns nichts bringt, es uns nicht heil macht geistlich und, dass wir trotzdem beten. Das will der Herr Jesus, hat er gesagt. Deswegen hat er eine Geschichte erzählt mit der Witwe und dem Richter. Eine völlig eigenartige Geschichte. Aber er will, dass wir durchhalten. Und wenn wir durchhalten, dann freut er sich. Und dann hat es was gebracht. Nicht uns, aber ihm. Und er ist ein dankbarer Gott. Also da an der Stelle kommt der Lohn garantiert. Und wenn Schätze sind, die beim Himmel sammeln. Von daher beide Ebenen berücksichtigen. Ich will auch gar nicht eingrenzen, was stille Zeit ist. Ich denke, dass wir viel in unserem Alltag mit Gott erleben können und dass es einfach toll ist, wenn wir alles, den Weg zur Arbeit, das Warten im Bus, das Stehen an der Bohrmaschine, wenn wir das mit geistlichen Elementen füllen. Ein Loblied, ein Bibelvers zitieren, wiederholen oder irgendwie in der Art. Lass uns so viel wie möglich Geistliches konsumieren. Und doch denke ich, dass in der Zeit, die immer schneller und immer lauter wird und immer informationsreicher, dass wir uns zurückziehen müssen. Was wir für eine Informationsmenge haben, die auf uns einfließt. Visuell, fahrt mal mit 30 durch die Straße und zählt mal die Straßenschilder, die an euch vorbeiflitzen. Es gibt schon Gerichtsprozesse, weil zu viele Straßenschilder aufgestellt werden. Und der Autofahrer ist mit 50 gar nicht mehr schafft, diese ganzen Schilder zu verarbeiten. Und dann eins übersehen hat, meistens diese runden Dinger mit rotem Rand und irgendwelchen Zahlen in der Mitte. Ich habe auch mal überlegt, 30 Leute dürfen wir höchstens fahren oder so. Das wird dann übersehen und dann fängt man irgendwann an zu klagen, wie viele E-Mails ich pro Tag bekomme. Es macht manchmal Spaß, abends nochmal in den Ordner, also ich benutze Outlook, da gibt es einen Ordner, gesendete Objekte. Wie viele E-Mails habe ich heute geschrieben? Ja, hä? Krass! Also bei mir ist die Zahl locker im dreistelligen Bereich pro Tag. Und dann noch die Internetseite und die Internetseite. Und Internetseite ist ja nicht eine Information. Flimmer, flimmer, blink, blink, blink. Juhu, Sie sind der explizit ausgewählte Gewinner. Und. Und Anrufe und Post und Zeitschriften. Und hier, du wirst ja echt, du hast einen absoluten Informationsoverflow. Das ist mir vor 10 Jahren bewusst geworden, als ich mir mal bewusst MTV angeguckt habe. So ein Musiksender. in der Mitte Videoclip, oben noch was, unten ein Banner. Mittlerweile machen das alle, NTV, N24. Du hast 6 Informationsebenen. Ja, du hast eigentlich ein Bild, dann hast du eine Einblendung zum Bild, dann hast du oben noch eine kleine Vorschau von der Pressekonferenz, die gleich anfängt. Dann hast du einen Ticker, einen langsamen Ticker und einen schnellen Ticker. Im langsamen Ticker sind die DAX 30 Werte, im schnellen Ticker ist gerade die New Yorker Börse. Unten rechts steht dann noch gerade der aktuelle Wechselkurs US-Dollar zum japanischen weiß ich was. Yen? Und du machst was?
Der Quatsch.
Ach Quatsch, ich hatte was anderes verstanden. Ja, und der quatscht dann auch noch, genau, auf der Audioschiene. Aber nebenbei unterhält man sich eigentlich. Ich habe den Wahnsinn mitgemacht. Ich habe einen Fernseher genau bei meinem Schreibtisch und der Ton ist runter, aber der flimmert da oben, damit ich zwischendurch immer gucken kann, gerade was in der Welt los ist. Weil ich irgendwann gesagt habe, du machst dich doch verrückt, Junge. Ja, und Outlook, nicht mehr alle 2 Minuten die E-Mails abrufen. Nö, kein automatischer Abruf. Einmal am Tag. Hey, mein Leben ist schon so sympathischer geworden, seit ich nämlich diese eine kleine Sache geändert habe. Aber zurück zum Leben. Ich sage, wir sind so voll, dass die Situation, in der wir leben, die müssen wir einfach akzeptieren. Die ist erstmal so. Wir können versuchen, ein bisschen abzubauen, aber wir müssen fliehen. Wir müssen raus. Das war der Nuckel auf dem Boden. Wir müssen, so viel zum Thema Informationseingang. Gell? Wir müssen tatsächlich schauen, dass wir es schaffen, das zu machen, was schon Jesus in seiner deutlich ruhigeren Zeit empfohlen hat. Geh in deine Kammer, mach die Tür hinter dir zu und dort sprich mit deinem Vater im Himmel. Und das war damals ohne Handy, was dir da alle 3 Minuten eine SMS anpingt, ohne irgendwelche anderen Dinge, die dich erinnern. Von daher glaube ich, dass wenn wir stille Zeit versuchen zu beschreiben, ist das Wort Stille sehr wichtig. Wir müssen gucken, wie kriegen wir es hin, erstmal Ruhe zu haben, damit all das, was wir uns wünschen, überhaupt stattfinden kann. Und da müssen wir unseren Kopf noch irgendwie kurz waschen, damit nicht selbst, wenn wir in einem stillen Raum sitzen, unsere Gedanken uns immer wieder ablenken. Ja. Ich habe es tatsächlich bei mir so gemacht, ich habe ein Büro 40 Quadratmeter groß und habe das jetzt neu umgebaut alles. Ich habe jetzt einen Raum, das ist meine liebevoll genannte Bibliothek, da sind heute ganzen Bücher, da ist ein Sessel, da ist eine Couch und mein Studienplatz. Mein Büro ist hinter der Tür auf der anderen Seite, wo ich beruflich arbeite. Ich habe oft versucht, stille Zeit an meinem Arbeitsschreibtisch zu machen, weil es ein schöner Tisch ist, großer Computerbildschirm und nett. Es klappt nicht. Weil ich sehe auf meinem Schreibtisch die 5 Sachen, die ich machen muss. Ich sehe den Posteingang, wenn Outlook schon läuft, sehe ich, wie sich die Ordner alle füllen mit diesen 7 ungelesenen Mails, 9 ungelesenen Mails. Er sagt, nein, ich will das nicht. Ich will extra da hinten den Raum haben und da bin ich dann. Telefon wird an die Sekretärin umgeleitet, dass das Ding nicht klingeln kann. Ja, wenn dann draußen ein Hund bellt, dann bellt er draußen ein Hund, dann muss ich mit dieser Ablenkung klarkommen, aber versucht es zu reduzieren. Und das verstehe ich total, wenn man sagt, ey, zu Hause kriege ich die Ruhe nicht, aber ich gehe in den Wald oder in den Park und versuche dort zur Ruhe zu kommen. Möchte noch jemand von euch was sagen? Dann erinnere ich nochmal an das Bild, was ich eingangs gezeichnet habe, dass ich gesagt habe, was ist das Entscheidende in meiner Beziehung zu meiner Frau, dass ich sie finanziell versorge, ist ein wichtiger Punkt, aber das entscheidet es nicht. Ob du deinen 10. per Dauerauftrag, per Einzugsermächtigung oder per Spendenkollektenkiste abgibst, ist ein wichtiger Punkt, gehört zum christlichen Leben dazu, aber es ist nicht das Entscheidende deiner Beziehung. Das nächste Beispiel war, glaube ich, dass ich meiner Frau helfe, physisch und geistig, als der Führer der Familie oder Leiter oder Haupt. Das ist wichtig, dass ich das in meiner Familie mache und dass ich natürlich auch versuche, in meinem geistlichen Leben zu dienen. Das ist gut. Das ist auch richtig und wichtig, aber es ist nicht das Entscheidende. Ja, also wie Gott sagte, und das habe ich heute Morgen gelesen, Psalm 50 hatte ich mit euch ja gelesen, ist ja schön, dass er die Opfer bringt, die ich im Gesetz verordnet habe, aber eigentlich kommt es mir darauf nicht an. Das ist nicht das, was zählt von mir. Was für mich zählt, und das kommt aus dem Psalm 51 hinten, ist ein gebrochenes Herz eines Mannes. Dass jemand vor mich kommt und sagt, du bist Gott und ich bin nur klein. Ich hatte die körperliche Beziehung zu meiner Frau gesagt, da fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das im Hinblick auf meine Beziehung zu Gott irgendwie zu transportieren. Entscheidend ist aber, dass ich mit meiner Frau eins bin, dass ich mit ihr eingenordet bin, dass wir die gleiche Richtung einschlagen und haben. Und das ist so entscheidend für mich als Christ, zu denken, wie im Machtzentrum Gottes gedacht wird. so zu sein wie er. Denn er hat gelehrt, bleibet in mir und ich in euch. Und wenn ihr nicht in mir bleibt, dann könnt ihr nichts tun. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, ist ja ein bekannter Vers. Diese enge Beziehung, in ihm bleiben und er in uns, dieses Verwurzelsein, wir merken, wie da die Dreieinigkeit auch irgendwie mit reinspielt, dieses enge Verwobensein, wie soll denn Christus in mir sein? Wie soll ich in Christus sein? Das ist nichts Physikalisches, ich schlucke ihn und dann ist er in mir, sondern dieses enge Vernetztsein mit ihm, dass mein Denken synchronisiert ist mit ihm. Darauf kommt es an. Ich habe einen ganz lieben Freund, mit dem ich 7 Jahre lang ein Unternehmen geleitet habe und wir haben getrennte Büros gehabt und wir haben uns alle 2-3 Monate getroffen, um, wie wir es genannt haben, unsere Bäuche zu synchronisieren. Ja, wir haben gegessen, ja, wir haben Rotwein getrunken, aber darum ging es nicht. Bräuche synchronisieren hieß, wir müssen wieder schauen, dass wir gleich ticken, dass wir das Unternehmensziel gemeinsam vor Augen haben, dass die Strategien, die wir einschlagen und auch die Niederlagen, die wir einstecken, dass wir damit klarkommen. Und das wünsche ich euch, dass ihr mit eurem Gott synchronisiert seid. Dass das klappt. Wenn du Homebanking mit deiner Bank machen möchtest, dann müsst ihr euch verständigen. Ihr müsst euch auf einen gemeinsamen Code verständigen, damit die Bank weiß, dass du das bist, der die Überweisung machst. Und dann gibt es den Synchronisierungsvorgang. Das nennt man Synchronisieren. Wenn ihr in eurer Ehe nicht mit eurem Ehepartner sprecht über die Kindererziehung, wird es irgendwann auseinanderlaufen. Ihr müsst euch aber synchronisieren. Und genau das Gleiche brauchen wir für unseren Gott. Und das ist für mich stille Zeit im perfekten Sinne, wenn ich merke, ich bin synchron. Nicht 100%. Ich denke nur noch, wie Gott denkt. Ich bin Mensch, einen sinnigen Körper. Aber wenn ich sage, ich erfreue mich an seiner Gegenwart. Ich merke, ich habe einen Gedanken von ihm verstanden oder wieder verstanden. Er ist mir wichtig. Ich merke plötzlich, dass ich Gefühle für Menschen habe, die seinen Gefühlen der Liebe entsprechen und nicht, dass meine Gefühle der Ablehnung, des Grolls, des Hasses dominant sind. Also was meine Beziehungsebene anbetrifft, dass ich plötzlich merke, dass mir der Inhaber des Zeitungsshops an der Ecke plötzlich ein wichtiges evangelistisches Anliegen ist, wo ich mal sage, wo kommt denn das auf einmal her? Und ich merke, naja, Gott liebt diesen Menschen und will, dass er zum Glauben kommt. Also werde ich jetzt anfangen, immer wieder hinzugehen. Ich kaufe jetzt regelmäßig einen Kaffee bei ihm. Nicht, weil ich einen Kaffee brauche. Ich habe eine Kaffeemaschine bei mir. Aber ich sage, das ist ein Mann, der Gott wichtig ist. Und plötzlich merke ich, wie mein Herz diesen Menschen für Gott gewinnen möchte. Und ich sage, wo kommt das her? Weil ich synchronisiert wurde in einem Detail. Und das ist für mich krass, wenn ich merke, wie mit meinem Chef in der Firma, der sagt, Ansgar, so wie du es gemacht hast, genau so dachte ich mir das, so wollte ich das haben. Ich habe dich in der Präsentation, so ging es mir jetzt gerade, du hast deine Präsentation gehalten und ich hätte mir am liebsten laut auf die Beine getrommelt. Weil ich gemerkt habe, so wie du da das Unternehmen darstellst, wie du das Projekt darstellst, wie du mit Einwänden umgegangen bist, genau so wollte ich es haben. Und so möchte ich, dass Gott über mich denkt und über euch. Dass Gott sich freut und jetzt lasst mir diesen anthropomorphen Ausdruck mal zu, dass er sich auch vor Freude auf die Schenkel klopft. Ja, und sagt, wunderbar, wie Deborah rangeht an diese Sache, klasse, wie Klaus das mit den Löchern in den, was auch immer macht, ja. Und das erhebt uns. Und damit merken wir plötzlich, ich fange jetzt schon an zu schweben, ja, wunderbar. Das wünsche ich euch. Und ich will euch beim nächsten Mal von mir ganz viele Beiträge bringen, wie ich denke, wie man da hinkommen kann. Es gibt keine Erfolgsgarantie. Das schon mal voraus, also nach dem Motto, einfach kopieren und dann klappt's. Nee, man muss es kapieren und auf seine eigene Lebenssituation anwenden. Mamis mit einem jungen Baby haben eine andere Lebenssituation als der Typ, der ein 40 Quadratmeter Büro sein eigenes nennen darf. Ja? Müssen wir einfach Ideen austauschen, deswegen wünsche ich mir von euch, dass ihr Beiträge bringt. Ich werde alles reinschmeißen, was ich bieten kann. Von 4 Tage nach Mallorca fahren bis zu anderen Maßnahmen. Lasst uns aneinander Anteil haben, um es einfach nochmal neu Mut zu machen. Denn uns allen ist klar, mit unserem Gott synchron laufen, was kann Besseres passieren? Ihr Lieben, damit ist dieser Punkt abgeschlossen. Katharina muss ganz schnell wegflitzen, weil sie gleich Probe hat in einer für ein Konzert, was sie und 200 andere heute Abend geben. Na, 120, 140. Ich möchte euch noch eine andere Hausaufgabe geben. Also 3 Hausaufgaben gibt es. Die eine Hausaufgabe habt ihr schriftlich in der Dogmatik-Lektion stehen. Die 2. Hausaufgabe habt ihr jetzt gerade bekommen. Überlegt bitte mal, was ihr beim nächsten Mal praktische Theologie beitragen könnt. Einfach fehlt noch, oder? Bibelkunde. Es ist so, dass aus der Klasse, die, es gibt ja immer wieder einen kleinen Wechsel, der eine kommt nicht mehr, der andere kommt neu dazu, aber dass die ungefähr 40, 50 Leute, die an der SBGBS teilnehmen, dass 5 davon Hausaufgaben abgeben. Hausaufgaben abgeben. In Bibelkunde. Was ist denn eine Hausaufgabe in Bibelkunde? Naja, die erste Hausaufgabe ist, das Buch, was vorgestellt wurde, auch zu lesen. Also heute hieß es, lest bitte in den nächsten 4 Wochen das Buch Esther. Ach, jetzt fange ich auch schon an. Claudia Schiffer. Lest das Buch Claudia und danach das Schiffer. Aber es ist mir gestern auch in der Vorbereitung passiert. Ich habe in irgendwelchen Büchern Esther aufgeschlagen. Was schreiben die denn da für einen Blödsinn? Ja, die besondere Bedeutung von Mordechai und ich. Mordechai, ist doch Boas. Es ist eine Kernfrage, die ich euch stellen möchte. Nee, ich stelle keine Frage, ich treffe eine Aussage und möchte euch einfach herausfordern an der Stelle. Ich glaube, dass das Evangelium, und damit ist mehr als die frohe Botschaft gemeint, damit ist die ganze Bibel gemeint, Kraft zum Heil für jeden Glaubenden ist. Ich glaube das, weil das in Römer 3 steht. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus, ist es doch Kraft Gottes zum Heil jedem Glaubenden. Ich glaube persönlich, dass der Heilige Geist die Schrift getrieben hat und dass wir die Bibel haben, weil der Heilige Geist es so wollte und der Heilige Geist ist Gott. Und ich glaube, dass das Medium ist, das Gott benutzt, um sich zu offenbaren. Ja, ich kenne Römer 1, dass man auch in der Natur Gottes Wesen erkennen kann. Ja, das heißt, seine ewige Macht und seine Göttlichkeit kann man in der Natur erkennen, mehr aber nicht. Aber was Gott mir über sich sagt, finde ich zunächst in der Schrift. Und ich bin ein ganz starker Verfechter vom Heiligen Geist. Wir werden, wenn wir bei der Person des Heiligen Geistes angekommen sind, auch darüber reden. Und obwohl ich den Heiligen Geist als eine extrem wichtige Person in meinem Leben ansehe, weiß ich, dass dieser Heilige Geist, der Gott ist und der mächtig und ewig ist, ein Mittel gewählt hat, um mich zu belehren, um mich zurechtzuweisen, um mich zu unterweisen. Das ist die Schrift. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Denn Gott hat gegeben die Heiligen Schriften zur Unterweisung, zur Überführung, zur Lehre und zur Zurechtweisung, damit der Mensch Gottes richtig sei und für jedes Werk vollkommen zugerüstet. Also, wenn der weise Gott, Heilige Geist, sagt, ich wähle dieses Medium Bibel, um meine Leute auszurüsten, bleibt kein Weg. Ich habe zu wenig Zeit? Egal, das ist der Weg Gottes. Und von daher, ich zwinge keinen, ihr dürft weiter herkommen. Ja, hört die Vorträge, wunderbar. Dann seid ihr für mich Gasthörer. Ich erwarte von allen, von mir selbst als allerersten, dass ich die Bibel als primäre Quelle mehr und mehr und mehr lese. Und alle meine Studenten, für die neu dabei sind, ich unterrichte auch am Europäischen Bibeltrainingszentrum, und da haben wir regelmäßig eingetragene Schüler, die innerhalb von 9 Monaten die komplette Bibel durcharbeiten müssen, bibelkundlich. Das heißt, wir beschäftigen uns mit allen 66 Büchern und sie dürfen in diesen 9 bis 10 Monaten die komplette Bibel lesen und für jedes Kapitel eine Überschrift von maximal 7 Wörtern schreiben, und für jedes Buch müssen sie eine Zusammenfassung machen. Bis an diesem Wochenende mussten sie schon wieder 6 Bücher abgeben. Und sie schreien, und das ist viel zu viel, und das schaffe ich nicht. Und sie schaffen es. 90% schaffen es immer. Und nachdem sie 9 bis 10 Monate gelitten haben und auch mal eine 60 eingefangen haben, weil sie ein Buch einfach nicht geschafft haben, aber die anderen 65, und sie kriegen ihre 1 und ihre 2. Und wisst ihr, was diese Leute nach 10 Monaten sagen? Das war die härteste, aber die schönste Übung, die ich je in meinem Leben hatte. So geballt die Bibel zu lesen. Ich habe Gott viel mehr erkannt. Wir haben also das Schriftzeugnis, dass das Buch gut ist. Ich habe das praktische Zeugnis von Dutzenden von Leuten, die ich auflisten könnte. Und ich möchte euch es ans Herz legen. Revidiert nochmal eure Entscheidung, keine Hausaufgaben abzugeben. Und ja, eigentlich reicht es mir, wenn ihr das Buch lest und nicht diese Hausaufgaben abgebt. Wie bitte? Das ist nicht der Punkt. Ich glaube aber, die Hausaufgabe ist mir persönlich eigentlich egal. Ich weiß aber, dass die Hausaufgabe diszipliniert. Du musst nämlich bei jedem Kapitel darüber nachdenken, was stand denn in diesem Kapitel? Also ich muss ja eine Überschrift schreiben. Also fange ich tatsächlich an zu lesen, weil Lesen und Lesen sind zweierlei. Und wenn ich dann am Ende eines Buches, 5 Kapitel geht noch bei Esther, oder Ruth besser gesagt, 4 Kapitel übrigens, bei anderen Büchern ist es schwieriger. Aber das hilft euch. Und von daher, nicht ich will den Druck auf euch machen. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, lest und wenn machbar, versucht die Hausaufgaben zu machen. Weil die Hausaufgaben eine Hilfe sind zum Lesen und das Lesen eine Hilfe ist für eure persönliche Erregung. Und dann habt ihr genügend Input, um Gott zu danken im Gebet, ob an der Bushaltestelle, Bohrmaschine oder in der Kammer um die Ecke. Wenn ihr es nicht macht, nicht jetzt macht, anders macht, okay. Aber ich wasche meine Hände in Unschuld. Nein. Es ist mir wirklich ein Anliegen, weil ich tatsächlich denke, da steckt die Kraft drin. Nicht in mir, nicht in den Skripten, sondern im Wort Gottes. Und das soll Mut machend sein für euch.